Ja, schönen guten Morgen auch von mir.
Schön, dass wir heute die Zeit nehmen konnten, um dem Herrn zu danken für alles das, was er für uns tut und was er uns gibt. Es gibt auch noch einen anderen Grund, für den man vielleicht danken kann.
Durchaus.
Das Jahr 2017. Wir feiern das Jahr der Reformation. In wenigen Tagen jährt sich das Ereignis, als Martin Luther seine 95 Thesen an das Tor der Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat und das zum 500. Mal. Dieses wirklich große Ereignis in der Kirchengeschichte. Als Reaktion auf die Behauptung der römisch-katholischen Kirche, die einzig wahre apostolische Kirche zu sein und damit auch die einzig gültige Autorität zu besitzen, formulierten die Reformatoren ihre theologische Position in 5 Aussagen. 5 grundlegenden Aussagen, die dann später als die 5 Solas der Reformation bekannt wurden. Also genau genommen haben sie die damals noch nicht gleich formuliert, sie haben sie verwendet. Man kann sie finden in den Schriften und die wurden dann in der Zeit danach zusammengestellt. Und das sind diese 5 verschiedenen Aussagen. Da geht es um sola fide, durch den Glauben allein, um sola scriptura, durch die Schrift allein, um solus Christus, durch Christus allein, um sola gratia, durch die Gnade allein und zuletzt soli Deo gloria, zur Ehre Gottes allein oder zur Herrlichkeit Gottes allein. Ich muss sagen, das sehen wir heute noch ganz genauso. Also wir stehen da genau auf diesem Grund der Reformation. Und worauf ich mich heute ganz besonders beziehen möchte, ist diese zweite Aussage, sola scriptura, durch die Schrift allein. Das heißt, einfach gesagt, Errettung und Nachfolge als Kind Gottes durch die Schrift allein. Aber die Frage ist, ist Gottes Wort wirklich komplett abgeschlossen? Kommt wirklich nichts mehr hinzu? Ist Gottes Wort vielleicht eher vergleichbar mit diesem Schönfelder? Ich weiß nicht von euch, wer den Schönfelder kennt. Ich habe früher auch mal Jura studiert, bis zum ersten Staatsexamen, mich dann unbesonnen, eines Besseren besonnen. Wir haben diesen Schönfelder gebraucht und das ist Julius Schönfelder. Das ist eine Loseblattsammlung. Ich finde es sehr gut, dass du hier die Zeichen hast. Das hast du sehr gut gemacht, Jojo. Das habe ich nicht gemacht. Vielleicht hat es deswegen alles anders gelaufen. Aber es ist eine Loseblattsammlung. Da erhält man so jedes Vierteljahr, soweit ich weiß, erhält man wieder Nachlieferungen. Ja, und die Frage ist einfach, ist Gottes Wort eher vergleichbar mit einem Schönfelder, mit einer Loseblattsammlung? Also ich denke, ihr wisst, was meine Antwort darauf wäre, dass es so nicht ist. Aber die Frage ist halt doch, wie sehen wir das Ganze? Wie sehen wir dieses Thema der Allgenugsamkeit von Gottes Wort? Ich möchte euch dann auch mal eine Definition geben von der Allgenugsamkeit von Gottes Wort, die ich sehr gut fand. Weil ich sie so gut fand, habe ich die auch nochmal mit aufgeschrieben. Die Genugsamkeit der Schrift bedeutet, dass die Bibel alle Worte Gottes enthält, von denen er wollte, dass sein Volk sie in jedem Stadium der Heilsgeschichte haben sollte. Und dass sie jetzt alle Worte Gottes enthält, die zur Errettung, zum völligen Vertrauen auf Gott und zum völligen Gehorsam ihm gegenüber benötigen, die wir zur Errettung, zum völligen Vertrauen zu Gott und zum völligen Gehorsam ihm gegenüber benötigen. Und diese Definition kommt von Wayne Grudem aus seiner biblischen Dogmatik. Der Autor fügt dann noch hinzu, diese Definition betont, dass wir allein in der Heiligen Schrift nach Gottes Worten an uns suchen müssen. Sie erinnert uns auch daran, dass Gott das, was er uns in der Bibel mitgeteilt hat, für uns als genug betrachtet, als genug. Und dass wir uns über die große Offenbarung freuen sollten. Das passt zum heutigen Thema der Freude, Dankbarkeit. Die große Offenbarung, die er uns gegeben hat und damit zufrieden sein sollten. Wir sollten also mit dem, was Gott uns gegeben hat, er hat uns mit der Schrift alles gegeben, was wir benötigen, um ihm nachzufolgen, um zur Rettung zu finden, natürlich erstmal, um ihm nachzufolgen. Und wir sollten damit, was er uns gegeben hat, zufrieden sein, schreibt Wayne Grudem. Und er sagt weiter, wir können alles finden, was Gott zu besonderen Themen zu uns gesagt hat. Und wir können Antworten auf unsere Fragen finden, in Gottes Wort. Also ich finde das sehr, sehr gut, was er hier gesagt hat. So wie ich die gesamte systematische Theologie von Grudem gut finde. Ich habe sie auch mal mitgebracht. Auch das ist ein ziemlicher Wälzer. Ich durfte sie mir ausleihen von Burdett. Gibt es inzwischen auch in einer deutschen Version. Also zumindest das, was ich gelesen habe bisher, fand ich sehr, sehr gut. Denn Grudem ist in der Lage, auch schwierigere theologische Sachverhalte sehr gut darzustellen und zu erklären. Und wie gesagt, diese Definition der Allgenugsamkeit von Gottes Wort finde ich einfach sehr passend und sehr hilfreich. Aber ich habe gerade seine Theologie noch aus einem anderen Grund verwendet. Grudem ist nämlich ein durchaus konservativer Bibelausleger, der die Ansicht vertritt, dass alle Geistesgaben auch heute noch aktiv sind. Und genau darum geht es uns ja im Moment. Ich werde nachher nochmal aus seinem Kommentar vorlesen, damit ihr mal selbst hört, wie jemand, der ein konservativer Bibelausleger ist, aber eine andere Meinung als wir vertritt, wie er da selber aufgrund seiner Position argumentiert. Es wird heute und auch in meiner nächsten Predigt um die Geistesgabe der Weissagung oder der Prophetie gehen. Also ganz kurz für die Gäste unter uns. Wir sind jetzt seit einigen Wochen in einer Predigtserie, also ich bin das, wir haben mehrere Prediger in unserer Gemeinde. Und da geht es um die Kapitel im 1. Korintherbrief, um die Kapitel 12 bis 14. Und wir sind jetzt gerade sehr tief eingestiegen und werden sehr detailliert. Später werden wir dann vielleicht wieder etwas schneller vorgehen. Aber in diesem Moment sind wir sehr tief eingestiegen und schauen uns einzelne Geistesgaben an, die hier in diesem Text in 1. Korinther 12, den wir auch gleich lesen werden, finden. Also 1. Korinther 12. Und ich lese hier, wie ich das auch die letzten Wochen schon getan habe, ab Vers 4. Hier heißt es, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also wie gesagt, in den letzten Predigten hatten wir uns schon genauer mit einzelnen Gaben befasst, mit einzelnen Geistesgaben, und zwar in dem Fall mit den Geistesgaben der Heilungen und Wunderwirkungen. Die hatten wir uns deshalb genauer angeschaut, weil es eine Reihe von Christen gibt, eine Reihe von Gläubigen, die sagen, dass diese Geistesgaben heute auch weiter aktiv sind, während wir sagen würden, die haben aufgehört. Und deswegen haben wir uns das deutlicher oder genauer, detaillierter angeschaut. Und bei beiden Geistesgaben hatten wir gesehen, dass ihr primärer Zweck war, den Botschafter und die Botschaft zu bestätigen. Bei Heilungen nicht die Heilung selber, bei Wunderwirkungen nicht die Wunder selber, sondern die Bestätigung der Botschaft und des Botschafters. Und genau dieser Zweck fiel mit dem Abschluss der Botschaft, nämlich des Neuen Testamentes, hinweg. Jetzt haben wir die Botschaft, jetzt haben wir Gottes gesamtes Wort. Wir haben das Alte Testament, wir haben das Neue Testament, wir haben das vollständige Wort Gottes, das jetzt unser oberster Maßstab für unser Leben in der Nachfolge ist. Und dieser Maßstab muss nicht nochmal durch Zeichen und Wunder oder Heilungen, die eine Unterkategorie von Wundern sind, bestätigt werden. Also der Zweck ist weggefallen. Aber kommen wir jetzt zur Geistesgabe der Weissagung. Und gleich wieder zur ersten Frage, die wir uns auch in den letzten Predigten gestellt hatten in Bezug auf die anderen Geistesgaben. Was ist die Geistesgabe der Weissagung? Und zunächst möchte ich diesen Punkt betrachten, nämlich die Tatsache, dass es zwei Quellen für Prophetie gibt. Das Wort, das Paulus hier in 1. Korinther 12, Vers 10 verwendet, ist Prophetia im Griechischen. Das Verb Prophetuo bedeutet verkündigen und nicht primär vorhersagen. Ich möchte euch das mal aus einer Anmerkung von MacArthur vorlesen. Da sagte, das griechische Wort, dasselbe wie Prophetie, bedeutet einfach heraussagen oder öffentlich verkündigen und erhielt irgendwann im Mittelalter den Beiklang der Zukunftsvorhersage. Also das müssen wir einfach im Kopf behalten, denn das ist das, was wir typischerweise vielleicht im ersten Moment denken. Das Wort Prophetie wird in Gottes Wort in einem allgemeinen und einem engeren Sinn gebraucht. Der allgemeine Sinn des Wortes ist also einfach nur zu predigen, zu verkündigen. Auch Propheten im Alten Testament haben das getan, die haben gepredigt. Aber die Gabe der Prophetie in 1. Korinther 12, Vers 10 ist noch etwas anderes. Sie schließt den Empfang einer Botschaft direkt von Gott, also eine Direktoffenbarung, mit ein. Der Botschafter erhält eine besondere Offenbarung von Gott. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das erkennen. Im Gegensatz zu den Geistesgaben der Heilungen und der Wunderwirkungen, die nach meiner Überzeugung spätestens nach Abschluss des Neuen Testaments, das heißt am Ende des apostolischen Zeitalters aufgehört haben, existiert die Gabe der Weissagung auch heute noch. Aber nur in Bezug auf diese allgemeine Bedeutung, nämlich des Verkündigens von Gottes Wort. Also wir müssen hier nochmal wieder differenzieren. Lese ich mal vor, und ich habe heute relativ viele Zitate, ich lese mal vor aus dem, was Charles Ryrie dazu sagt. Auch dieses Wort, also Prophetur, auch dieses Wort wird in einem allgemeinen, einem eingeschränkten Sinn gebraucht. Im Allgemeinen bedeutet es zu predigen. So ist allgemein gesprochen die Predigt Prophetie. Und der Prediger ist ein Prophet, indem er die Botschaft Gottes verkündigt. Was also mit dem Abschluss von Gottes Wort im Neuen Testament aufgehört hat, das ist dieser eine Aspekt der Prophetie, bei der die Prophetie eine direkte Offenbarung von Gott voraussetzt. Und der Prophet diese Direktoffenbarung erhielt. Also nochmal, die Gabe der Weissagung existiert weiter, insofern als es dass es um die Verkündigung von Gottes geschriebenem Wort geht. Die Weissagung auf der Grundlage direkter Offenbarung hat mit dem Abschluss des Neuen Testaments aufgehört. Warum? Weil es nicht mehr erforderlich ist. Wir brauchen nicht mehr neue Offenbarungen von Gott, um Gottes Willen zu erkennen. Wir haben ja das Neue Testament. Und das ist ein für alle Mal abgeschlossen. Gott fügt nichts mehr hinzu. Das ist eben nicht wie diese Loseblattsammlung wie Julius Schönfelder. Es kommt nichts mehr hinzu und wir wissen das auch aus Gottes Wort. Offenbarung 22 ist da so deutlich, wo es heißt, ab Vers 18, ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung des Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Relativ starke Androhung, nichts hinzuzufügen, nichts hinwegzunehmen von der geschriebenen Offenbarung Gottes, von Gottes Wort. In der Zeit von Paulus war das allerdings anders, vor Abschluss des Neuen Testaments. Da war die gesamte Gabe der Weissagung, also auch in der Form dieser direkten Offenbarung, noch völlig aktiv. Aber heute verkündigen wir nicht mehr neue Offenbarung Gottes, sondern die niedergeschriebene Offenbarung. Aber der Heilige Geist wirkt auch heute noch, ganz klar. Er wirkt heute noch übernatürlich auf eine andere Weise oder nur noch auf einen Teil dieser Art. Und zwar, indem er unseren Verstand und unsere Herzen erleuchtet, um Gottes Wort zu verstehen und auch, um es richtig anzuwenden. Also, wenn wir predigen, dann wirkt Gottes Wort. Ich hoffe, in meinem Dienst, in meiner Verkündigung, aber auch in eurem Hören, in euren Herzen, in unser aller Herzen. Aber er gibt uns, wie gesagt, keine neue Offenbarung. Er gibt uns keine neue Offenbarung, die einen gleichen Maßstab hätte wie Gottes geschriebenes Wort. Und jetzt kommen wir zu einer Definition dieser Geistesgabe. Auch die habe ich euch hier mitgebracht. Die Geistesgabe der Weissagung ist die durch den Heiligen Geist gewirkte Befähigung eines Gläubigen, einen anderen Menschen oder anderen Menschen Gottes Botschaft zu verkündigen. Und das schließt eben auch das Predigen mit ein. Also wir sehen einfach diese Geistesgabe der Weissagung, ein Teil davon hat aufgehört mit dem Abschluss von Gottes Wort. Eine gute Beschreibung der Botschaft des Propheten finden wir in 1. Korinther 14, Vers 3. Dürft ihr gerne mal aufschlagen. Ganz knapp gesagt, was enthält die Botschaft eines Propheten? Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also wir haben gesehen, diese zwei Quellen, um die es geht, ist einmal die direkte Offenbarung und dann die geschriebene Offenbarung, mit der wir heute arbeiten. Gut, dann wollen wir uns einfach mal Prophetie in Gottes Wort anschauen und wir werden hier heute primär ins Alte Testament schauen. Hier gibt es zwei Varianten von Prophetien. Einmal die Vorhersage von zukünftigen Ereignissen, aber eben nicht nur, sondern eben auch die Verkündigung von Gottes Botschaft für die aktuelle Zeit. Viele Prophetien im Alten Testament bezogen sich auf die Nation Israel und ich möchte euch einfach eine ganze Reihe von Beispielen geben für diese verschiedenen Kategorien, damit wir sehen, wie funktionierte Prophetie im Alten Testament, wie sah das aus? Als erstes möchte ich euch nennen 1. Mose Kapitel 12 ab Vers 1. 1. Mose 12 ab Vers 1. Hier heißt es, und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Dann in 5. Mose 28 gibt es eine Prophetie gegenüber Israel, die sogar heute noch erfüllt wird. Oder eine ganze Reihe von Prophetien eigentlich. Da geht es um Segen und Fluch für Israels Gehorsam bzw. für ihren Ungehorsam. 5. Mose 28, das ist eigentlich das ganze Kapitel, ich lese nur ein paar Verse vor, beispielhaft. Vers 1. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Das ist der Segen. Und dann der Fluch, auf Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, alle seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Naja, und dann gibt es noch ganz, ganz viele weitere Prophetien dem Volk Israel gegenüber, bei Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea und anderen Propheten. Dann gibt es noch eine weitere große Gruppe von Prophetien, die sich auf die oder an die Nationen richtet, an die Völker. Das sind hauptsächlich die Völker, mit denen Israel Kontakt hatte. Auch wieder ein Beispiel, Hesekiel. Hesekiel Kapitel 26. Hesekiel 26, ab Vers 3. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an dich, Tyros, und ich werde viele Nationen gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Und sie werden die Mauern von Tyros zerstören und seine Türme abbrechen. Und ich werde seine Erde von ihm wegfegen und es zum kalten Felsen machen. Also hier eine Gerichtsandrohung gegenüber Tyros und so geht es ja in Hesekiel, in Jesaja ganz viel. Aber ganz klar, der größte Teil der alttestamentlichen Prophetie hat direkt mit der Ankündigung des Messias zu tun. Das zieht sich durch das gesamte Alte Testament, angefangen mit 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, diese bekannten Verse, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also das ist das Evangelium in seiner Urform. Oder Micha 5, Vers 1, auch ganz bekannt. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Oder Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Oder Jesaja 9, Vers 5. All diese bekannten Prophetien auf den Messias hin, auf Jesus Christus. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Da könnte man dann auch noch das gesamte Kapitel 53 von Jesaja hinzunehmen. Und was wir sehen, ist, dass Prophetie immer eine direkte Offenbarung Gottes gegenüber Einzelnen oder dem gesamten Volk Israel war, vielleicht auch den Nationen gegenüber. Wenn Gottes Wort auf Propheten kam, dann hatten diese Propheten das überwältigende Bedürfnis, Gottes Wort weiterzugeben. Also sie konnten gar nicht anders, als es weiterzugeben. Eine typische Formulierung, die dann immer wieder verwendet wird, ist: und das Wort Gottes geschah. Sehen wir zum Beispiel nur eins von vielen, vielen Beispielen. 1. Chronik 17, Vers 3. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort Gottes zu Nathan. Und dann kommt, was Nathan offenbart wurde. Und dieses Wort, das mussten dann die Propheten verkündigen, auch wenn sie das gar nicht so sehr wollten. Auch das sehen wir ziemlich deutlich bei Jeremia, der nicht immer so gern das verkündigen wollte, was der Herr ihm gesagt hat. Jeremia Kapitel 20, ab Vers 7. Hier heißt es: Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden, den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttag und Zerstörung rufen. Denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden, den ganzen Tag. Jetzt kommt es auch noch in Vers 12 sehr deutlich. Und sage ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr, also ich kann nicht mehr an mich halten. Ich muss Gottes Wort weitersagen. So war das in der Erfahrung von Jeremia. Gottes Wort, Gottes direkte Offenbarung erhalten und musste sie dann weitersagen. Und dann noch ein weiteres interessantes Beispiel, bei dem man sehr gut den Unterschied zwischen menschlichem Rat eines geistlichen Propheten sieht und Gottes direkte Offenbarung. Und das dürft ihr gerne wieder aufschlagen. 2. Samuel 7. Also der Unterschied zwischen einem geistlichen Rat eines Propheten in dem Fall und Gottes direkte Offenbarung. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsum Ruhe verschaffen hatte vor all seinen Feinden. Da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Jetzt kommt Nathans Rat, und Nathan sagte zum König: Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Also Nathan rät David, das zu tun, was er am Herzen hat, nämlich die Lade Gottes zu holen und in ein Haus zu bringen, einen Tempel zu bauen. Vers 4, und es geschah in jeder Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan: Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Und dann gehen wir eine ganze Reihe von Versen weiter zu Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind, also es ist weiterhin Gottes Reden, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, deinem Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Also wir sehen hier ganz klar, Nathan rät David, dieses Haus zu bauen. Und Gott sagt dann, hier ist mein Wort und das soll auch geschehen. Der, nämlich Salomo, wird mein Haus bauen. Also sehr interessant, hier ist Gottes Offenbarung direkt gegen Menschen, das Wort eines Menschen, der ja auch geistlich war und geistlichen Rat gegeben hat. Aber es war eben nicht auf der Grundlage von direkter Offenbarung. Und das sieht man hier sehr gut. Und dann noch ein letztes Beispiel. Hier sieht man den Auftrag eines Propheten. Wieder bei Jeremia. Ich weiß, ich schicke euch heute ziemlich viel durch die Bibel, durchs Alte Testament, aber es sind einfach hilfreiche Beispiele, um zu sehen, was Prophetie im Alten Testament war. Jeremia gleich im ersten Kapitel. Ich lese hier ab Vers 4. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Da sagte ich: Ach Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Da sprach der Herr zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Also hier sieht man es ganz deutlich. Er sollte alles verkündigen, was Gott zu ihm gesprochen hat. Gott hat ihm seine Worte in seinen Mund gelegt. Ich finde das ganz, ganz deutlich, wie man das hier sieht. Prophetie im Alten Testament erfolgte durch direkte Offenbarung. Ihr werdet auch gleich sehen, warum ich das immer wieder so stark wiederhole. Diese direkte Offenbarung, diese Worte Gottes, die waren bindend und autoritativ. Und jetzt meine Frage an euch: Seht ihr einen Unterschied zwischen diesen Worten, zwischen dieser Prophetie, die die Propheten erhielten, und Gottes geschriebenem Wort? Seht ihr einen Unterschied? Nein, es gibt keinen Unterschied. Diese direkte Offenbarung an die Propheten war genauso bindend wie Gottes geschriebenes Wort. Direkte Offenbarung stand auf derselben Ebene wie Gottes geschriebenes Wort. Ganz wichtig. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich hier so, warum ich das eigentlich die ganze Zeit wiederhole. Ich möchte nämlich einen kleinen Exkurs machen und nochmal wieder die Theologie von Wayne Grudem heranziehen und sehen, wie er über die Gabe der Prophetie für heute spricht. Und ich finde es einfach sehr interessant und wie gesagt, ich finde die Theologie insgesamt sehr hilfreich und einfach gut formuliert. Jetzt schauen wir mal, wie er das sieht. Ich hoffe, die Kopie ist nicht ganz so toll. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen lesen kann. Grudem sagt in dem Kapitel, also es geht um die Allgenugsamkeit von Gottes Wort und Prophetie. Würde das Fortbestehen der Prophetie, also das ist der Oberpunkt, würde das Fortbestehen der Prophetie heute die Genugsamkeit der Schrift in Frage stellen? Das ist genau die richtige Frage, die er da stellt. Und er sagt, wenn nun die gemeindliche Prophetie im Neuen Testament der alttestamentlichen Prophetie und den neuntestamentlichen apostolischen Worten in ihrer Autorität gleichkäme, dann entspräche der zessationistische Einwand, das ist also unsere Seite, tatsächlich der Wahrheit. Nach meinem Kenntnisstand behauptet kein Nicht-Zessationist, also wiederum wir, unsere, das kommt von Cäsare, schneiden, ja, also Zession, eine Zession machen. Und wir glauben ja, dass nicht alle Geistesgaben auch heute noch existieren. Das ist also sozusagen der Fachname für unsere Position. Nach meinem Stand behauptet kein Nicht-Zessationist aus der Hauptströmung der Christenheit, dass Offenbarungen von heute der Bibel gleichzusetzen wären. Also Offenbarungen von heute, prophetische Worte heute, sind nicht der Bibel oder dem, was im Alten Testament zu finden war, gleichzusetzen, sagt er. Außerdem habe ich, ganz abgesehen von der Frage nach der gegenwärtigen Praxis oder der gegenwärtigen Glaubensüberzeugung an anderer Stelle ausführlich dargestellt, dass normale gemeindliche Prophetie in den Gemeinden des Neuen Testaments nicht die Autorität der Heiligen Schrift besaß oder besitzt, wenn sie heute noch stattfindet. Sie wurde nicht in Worten geäußert, die die wahrhaftigen Worte Gottes waren, sondern vielmehr in rein menschlichen Worten. Und weil sie nur diese geringfügige Autorität besitzt, besteht kein Grund zu der Annahme, dass sie in der Kirche nicht bis zur Wiederkunft Christi erhalten bleiben soll. Also merkt ihr, was er hier macht? Er sagt, die Prophetie, die heute noch stattfindet, also er sagt, Prophetie gibt es heute noch, aber er sagt, die ist geringfügiger. Das sind rein menschliche Worte, die geringfügiger sind als Gottes Wort. Okay? Seid ihr soweit noch mit dabei? Schon. Gut, und jetzt zitiert er einen anderen Autor. So schreibt zum Beispiel Bruce Yocum, der Verfasser eines weit verbreiteten charismatischen Buches über Prophetie: Prophetie kann verfälscht sein, denn unsere eigenen Gedanken oder Ideen können sich mit der Botschaft vermischen, die wir empfangen, heutzutage. Dabei ist es gleichgültig, ob wir die Worte direkt empfangen oder nur den ungefähren Sinn der Botschaft erfassen. Es muss jedoch gesagt werden, dass in der gemeindlichen Praxis viel Verwirrung aus der Gewohnheit resultiert, Prophetien mit der gängigen alttestamentlichen Phrase "So spricht der Herr" einzuleiten, die im Neuen Testament von keinem der Propheten in den neutestamentlichen Gemeinden ausgesprochen wurde. Also jetzt übt er eigentlich so ein bisschen Kritik am eigenen Lager. Dies ist sehr schade, weil es den Eindruck vermitteln kann, dass die darauf folgenden Worte die wahrhaftigen Worte Gottes seien, obwohl das Neue Testament diesen Standpunkt nicht rechtfertigt und die meisten verantwortungsbewussten charismatischen Wortführer, wenn man sie direkt darauf anspräche, dies ohnehin nicht für jeden Teil ihrer Prophetie in Anspruch nehmen würden. Es brächte also viel Gewinn, keinen Verlust, wenn man diesen Einleitungssatz komplett wegließe. Ja genau, das war's jetzt erstmal soweit. Also vielleicht merkt ihr, was ihr hier macht. Also was einmal Wayne Grudem macht und was dann auch dieser Autor macht. Er fügt eine neue Kategorie hinzu. Es gab alttestamentliche Prophetie, die auf der gleichen Ebene steht wie Gottes geschriebenes Wort. Weil es ist direkte Offenbarung, einmal verkündigt durch den Propheten, und direkte Offenbarung niedergeschrieben in Gottes Wort auf der gleichen Ebene. Und dann gibt es Dinge wie, wir würden sagen, geistlichen Rat. Ja, das also, das schreiben sie jetzt nicht, aber das will ich euch erklären. Es gibt den geistlichen Rat, den wir weitergeben, ja, anderen Geschwistern gegenüber. Und dann wird eine Zwischenebene eingeschoben, nämlich neutestamentliche Prophetie, die weniger ist als Gottes Wort, aber dennoch sehr, sehr wichtig und hilfreich und deswegen auch heute noch angewandt wird und angewandt werden sollte. Also Wayne Grudem befürwortet es auch und spricht auch dafür, dass wir neutestamentliche Prophetie auch noch in der heutigen Zeit anwenden und erfahren sollten in unseren Gemeinden. Die Frage, die ich aber habe, ist, wo in Gottes Wort, wo vor allem im Neuen Testament wird gesagt, dass eben eine Neudefinition stattfindet, eine Umdeutung von Prophetie. Wo wird uns gesagt, dass Prophetie jetzt geringfügiger ist, dass es nur noch rein menschliches Reden ist, das ausgelegt werden muss und das geprüft werden muss? Wann fand das statt? Ist es gerechtfertigt, das einfach zu tun? Und ich denke, dass das nicht legitim ist, das umzudeuten, weil wir keine biblische verbindliche Aussage dazu haben, um diese Umdeutung vorzunehmen. Und die andere Frage, die ich auch habe, ist, was macht dieses prophetische Reden, von denen Grudem und auch Yocum schreiben, was macht das zu etwas anderem als geistlichen Rat? Also letztlich, inhaltlich sehe ich das genauso, als wenn wir irgendwelchen geistlichen Rat in einer Situation, einem Bruder, einer Schwester oder vielleicht sogar in der Verkündigung weitergeben. Ich denke, der Grund, warum Grudem so argumentiert, ist natürlich, weil er an die Allgenugsamkeit von Gottes Wort auch glaubt. Wir haben ja gesehen am Anfang, diese Definition der Allgenugsamkeit von Gottes Wort, die kam ja von ihm. Ich denke, die werden wir alle gut finden. Er glaubt auf der einen Seite an die Allgenugsamkeit von Gottes Wort und auf der anderen Seite an die Fortführung der Geistesgabe der Weissagung durch direkte Offenbarung. Ja, und das waren im Prinzip die Dinge, die ich euch heute zeigen wollte, hier in diesem Exkurs. Und wir werden auch hier Schluss machen und in der nächsten Predigt unmittelbar an diesem Punkt weitermachen. Aber ich finde es wichtig, dass wir das einfach mal gesehen haben, wie argumentiert wird, um das selber einschätzen zu können. Um auch einschätzen zu können, warum wir sagen, es ist anders. Warum wir sagen, dieser Teil der Geistesgabe hat aufgehört. Der Teil der Geistesgabe, der auf direkte Offenbarung besteht. Denn wir haben ja Gottes Wort. Aber lassen wir es heute dabei. Das Thema ist wichtig und deswegen gehen wir auch hier so detailliert voran. Immerhin geht es ja um die Autorität von Gottes Wort und darauf basieren wir ja alles. Unseren gesamten Glauben, unsere gesamte Nachfolge. Aber, und das muss ich auch sagen, wenn es um das Evangelium geht, da kommen beide Seiten des Argumentes zum selben Ergebnis. Und ich weiß, diese Predigt war mehr wie eine Bibelstunde, auch sehr detailliert an manchen Punkten. Aber es ist einfach wichtig, dass wir am Ende nochmal das Evangelium in den Mittelpunkt rücken. Dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Dass wir Erlösung erhalten können durch unseren Glauben an Jesus Christus, an seinen stellvertretenden Tod. Und das glauben beide Seiten ganz genauso. Ich weiß nicht, in einer Versammlung dieser Größe, kann man davon ausgehen, dass auch jemand Jesus Christus eventuell noch nicht in sein Leben eingeladen hat. Und dann möchte ich dich jetzt ermutigen, das zu tun, Jesus Christus in dein Leben einzuladen und ihn zum Herrn deines Lebens werden zu lassen, damit du ewiges Leben erhalten kannst. Und wir als Gläubige, gerade auch an einem Tag wie heute, an dem wir Erntedank feiern und an Dank denken, sollten nie vergessen, was Jesus Christus für uns getan hat, dass er uns erlöst hat und dass er uns führt und leitet durch dieses Leben bis hin zur Ewigkeit. Beten wir zum Abschluss. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dich loben und preisen dafür, was du durch deinen Sohn Jesus Christus für uns getan hast. Vater, wir danken dir für sein Opfer am Kreuz durch, dass wir ewiges Leben haben können, weil wir die Vergebung unserer Sünden erhalten können. Wir müssen nicht selber mehr sterben. Wir müssen den ewigen Tod nicht sterben, sondern kein ewiges Leben erhalten. Vater, wir danken dir auch für die Detailgenauigkeit deines Wortes. Wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass es allgenugsam ist, dass es ausreicht für unser gesamtes Leben, für alle Bereiche unseres Lebens, Vater. Vater, und wir danken dir auch, dass wir diese Betrachtung machen können, dass wir uns genau in Gottes Wort anschauen können, wie wir diese Dinge verstehen sollen. Vater, und wir verstehen nur ein Stück weit und wir möchten uns aber dennoch klar positionieren zu den Punkten, die wir verstehen in deinem Wort, Vater. Und wir möchten einfach dein Wort in gerade Richtung schneiden. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Vater, wir danken dir für den heutigen Tag. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Und wir danken dir für deine Fürsorge und deine Liebe für uns. In Jesu Namen. Amen.